Heute ist Donnerstag, der 16. Mai 2024. Willkommen zum 33. Mikrogespräch. Heute soll es um den Fall Endor gehen, einem Unternehmen, bei dem der Großaktionär enteignet zu werden droht. Natürlich auch die anderen Aktionäre dann in der Folge. Und um das Staruk, dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, also einem Gesetz, das Unternehmenssanierungen frühzeitig ermöglichen und so Insolvenzen verhindern oder denen vorweggreifen soll. So, das ist nun das Sprungbrett in diesem Fall vielleicht für die Enteignung der Aktionäre. Es droht auf alle Fälle, das zu werden. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Daniel Bauer. Hallo.
Hallo, Marco.
Daniel, wer bist du und was machst du?
Ich bin 81 geboren, habe Volkswirtschaft studiert in München, bin seit meiner Jugend leidenschaftlicher Aktionär, habe da meinen Schwerpunkt gesetzt auf Sondersituationen, also Übernahmen, aber auch Sanierungssituationen, bin seit 2004 bei der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, also als Student schon tätig geworden bei unserem Anlegerverein und seit 2009 im Vorstand der SDK und ja, bin seit ungefähr, ich glaube, 7 Jahren jetzt Vorstandsvorsitzender der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Wir sind ein Verein mit rund 8.200 Mitgliedern aktuell, die eben in Aktien, Wertpapiere, Online etc. investieren und hier sich gegenseitig helfen und versuchen, die Rechte von uns Kleinanlegern wahrzunehmen.
Ja, und für die Compliance, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen über den einen oder anderen Fall und ich bin über eine Firma Mitglied bei der SDK. So, wir wollen uns heute aber über die Endor AG unterhalten und in der Folge über Staruk sprechen. Vielleicht ganz kurz zur Einführung, ne? Also Endor, das ist ein Hersteller hochwertiger Eingabegeräte, wie man so schön sagt, im Gaming-Bereich. Lenkräder kennen die meisten von uns. Während der Corona-Zeit, ihr erinnert euch vielleicht, gab es großen Bedarf an Home-Entertainment, also vor der PlayStation sitzen, Netflix gucken und so weiter. Und in der Folge gab es dann bei Endor eine Umsatzexplosion. Und auch Lieferschwierigkeiten und Schulden. Das Unternehmen wurde durch ein paar, ich würde mal sagen, unglückliche Entscheidungen im Unternehmen zum Sanierungsfall. Heißt aber nicht zum drohenden Insolvenzfall, zumindest nicht so schnell. Und Anfang des Jahres hatte man, und zwar diesen Jahres, hatte man bei Endor noch Hoffnung geschürt, dass das alles schon irgendwie werde. Und dann musste plötzlich auf Druck der Banken der Vorstand gehen, hieß es per Meldung. Vorstand, gleichzeitig auch Großaktionär Jackermeier, hat dann seinen Posten geräumt und anschließend kam seitens der Gesellschaft Staruk ins Spiel. Kurz gesagt, die Gesellschaft würde strukturiert. Ich halte das mal alles noch im Wagen, weil wir ja nicht wissen, wie es ausgeht. Es gab ein Geplänkel mit dem Investor Birkenstein, ein Rettungsangebot vom Großaktionär, ein Update dieses Rettungsangebots und dann folgte plötzlich die Meldung, dass man exklusiv Verhandlungen mit Corsair, einem Wettbewerber, führe. Ja, und die Aktionäre, wenn es denn so käme, würden bei einer Staruk-Sanierung dann schlichtweg ohne Entschädigung ihre Anteilsrechte verlieren. Also die Aktien würden wertlos. Daniel, habe ich das so weitestgehend zusammengestanzt, kann man das so sagen?
Ich glaube, das ist im Wesentlichen der Inhalt dieser Geschichte und ich glaube, das kann man gut so stehen lassen.
Dann vielleicht mal so diese ganz grundsätzliche Frage, dieses Staruk, dieses Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Was ist denn das?
Grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, wie entstand das? Das ist auf einer EU-Initiative, auf der EU-Restrukturierungsrechte-Richtlinie beruht diese Staruk. Das heißt, es gibt das in ähnlicher Form auch in allen anderen EU-Ländern. Woher kommt diese Methodik oder was steckt dahinter? Bisher ist es so in Deutschland, wenn Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, dann kann man sich entweder mit seinen Gläubigern und seinen Mitarbeitern etc., also allen Stakeholdern, die betroffen sind, einigen über eine Sanierung. Das hat immer das Problem, dass einzelne Gruppen in der Vergangenheit nicht zugestimmt haben. Das heißt, jeder hat für sich gepokert und es gab sogenannte Holdouts zum Beispiel, dass einzelne Banken zum Beispiel gesagt haben, die anderen können gerne verzichten. Die Mitarbeiter auf Gehalt, die Lieferanten auf 10% ihrer Forderungen und die Banken auch um, was ich, 10, 20, 30% ihrer Forderungen. Ich aber verzichte nicht. Das heißt, es gab da immer Trittbrettfahrer und das ist natürlich bei einer Sanierung ein Problem, weil jeder will, wenn man ein Unternehmen saniert, dass alle einen Teil dazu beitragen, also sowohl die Eigentümer als auch die Gläubiger, Mitarbeiter etc. Jetzt hat man einen Blick gewagt nach USA, nach England. Da gab es schon länger diese ähnliche oder vergleichbare Verfahren, wo man mit Mehrheitsbeschlüssen quasi alle diese Holdouts zwingen konnte, auch zu verzichten. Das heißt, im Staruk, das ist so angelegt, dass wenn zum Beispiel 3/4 der Banken, die alle gleiche Rechte haben, verzichten, dann muss das andere Viertel, das nicht verzichten will, auch verzichten. Dann kann man das damit zwingen über einen Plan, den man aufstellt, der dann vom Gericht bestätigt wird, wenn eben hier 3/4 der jeweiligen Gläubiger in den verschiedenen Gruppen zustimmen. Unter Gruppen versteht man, dass quasi immer die mit gleichen Rechten eingeteilt werden. Das heißt Banken, die besichert sind in eine Gruppe, Banken, die nicht besichert sind in eine Gruppe und zum Beispiel die Aktionäre, die Eigentümer in eine Gruppe. Und in deren Rechte kann man dann mit Mehrheitsbeschluss eingreifen. Wir kennen das schon seit 2009 zum Beispiel ähnlich im Schuldverschreibungsgesetz. Da konnten Anleiheinhaber zum Beispiel auf Zins verzichten oder die Laufzeit von Anleihen verlängern, wenn eben eine Mehrheit von 75% der anwesenden Gläubiger dafür ist. Und anwesend heißt im Fall von Schuldverschreibungsgesetz, da müssen bloß 25% der betroffenen Anleihenhaber anwesend sein und die müssen mit 75% Mehrheit zustimmen. Das heißt, es reicht aus, dass eine sehr, sehr kleine Minderheit über die Rechte aller anderen entscheidet, wenn sich eben die große Mehrheit nicht wehrt und nicht teilnimmt und nicht abstimmt. Beim Starock ist das vergleichbar. Warum hat man das gemacht? Man wollte außerinsolvenzliche Sanierungen erleichtern, aber mit dem Unterschied, dass beim Starock im Endeffekt nur die Bilanz saniert werden kann. Das heißt, man kann nur in die Rechte von Eigentümern eingreifen, in die Rechte von Gläubigern, aber nicht in die Rechte von Mitarbeitern, von aktuellen Lieferverträgen etc. Das heißt, da geht es rein um eine bilanzielle Sanierung. Was oft eigentlich nicht ausreichend ist. Wieso? Die meisten Unternehmen, die eben in Schieflage sind, haben nicht nur ein Bilanzproblem, sondern auch ein operatives Problem. Das heißt, die erzielen keine Gewinne und da muss ich dann eben Mitarbeiter entlassen, Mietverträge nachverhandeln etc., die Konditionen bei den Einkäufern verändern, bei den Lieferanten verändern. Und das kann ich mit dem Starock nicht. Das könnte ich theoretisch nur im Insolvenzverfahren. Da gibt es so ein ähnliches Instrument. Das ist die Insolvenz in Eigenverwaltung, wo ich dann Insolvenzplan vorlege. Da kann ich dann auch weitergehende Rechte beschränken. Das geht beim Starock nicht. Starock ist eben dafür ausgelegt, dass noch nicht zahlungsunfähige Unternehmen, denen aber die Insolvenz droht, die Bilanz sanieren können. Und ja, das bietet natürlich durch diese Mehrheitsbeschlüsse diverse Angriffspunkte, wo man ja sowohl Gläubiger als auch Aktionäre Schaden zufügen kann.
Ich finde das ja einen sehr schwammigen Bereich. Ne? Also ab wann gilt Starock? Ne? Das Unternehmen ist noch nicht richtig insolvent. Man muss irgendwas tun, aber das kann man ja eigentlich auch so tun, ohne dass man da einen Starock jetzt unbedingt bräuchte. Also ist das ein an für sich sinnvolles Instrument, was da geschaffen wurde?
Nein, also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. A trifft es. Es hilft wirklich nur wenigen Unternehmen weiter. Also nur denen, die wirklich nur ein bilanzielles Problem haben und kein operatives. Aber das bilanzielle Problem entsteht ja meist durch die operativen Probleme in der täglichen Arbeit, weil man eben negative Cashflows erzielt, Verluste erwirtschaftet. Das heißt, nur ein ganz kleiner Teil der Unternehmen, für die kommt das überhaupt in Frage. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen bei Unternehmen, die in Hand von Private Equity waren, die im eigentlich gesunden Unternehmen viel Schulden aufgeladen haben, um den Kaufpreis selbst zu refinanzieren etc. Sowas mag möglich sein, aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Promille der Unternehmen, auf die das zutrifft. Und früher war es eben so, wenn die Zahlungsunfähigkeit gegeben war, beziehungsweise wenn ich überschuldet war, dann musste ich Insolvenz anmelden. Da hat man jetzt den Überschuldungsbegriff immer weiter, vor allem nach Corona, ausgedehnt. Also wegen Überschuldung geht heute eigentlich kaum noch ein Unternehmen in die Insolvenz. Meistens ist es tatsächlich die Zahlungsunfähigkeit oder die drohende Zahlungsunfähigkeit. Und zahlungsunfähig darf das Unternehmen nicht sein, um Starock anzuwenden. Und gut, das heißt, wir reden hier nur um einen ganz kleinen Teil der Unternehmen, auf die das überhaupt zutrifft und denen das helfen könnte. Auf der anderen Seite gab es bereits erfolgreichen Baukasten, wenn ein Unternehmen wirklich Schieflage ist und Insolvenz anmelden musste. Da gab es schon die Insolvenz in Eigenverwaltung seit 10 Jahren. Und da gibt es schon die Möglichkeit, einen Insolvenzplan aufzustellen. Das heißt, diese Möglichkeiten gab es schon. Der Vorteil der alten Möglichkeit war aber, da gab es immer einen starken Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter. Also Personen, die völlig unabhängig sind, die von extern neu ins Unternehmen stoßen und die das Ganze nochmal neu beurteilen können. Und der Vorteil ist, wenn ein Externer reinkommt, der hat einen anderen Blick auf die ganzen Geschehnisse, der kann dann auch im Insolvenzverfahren operativ sanieren. Das heißt, da bringt es auch dem Unternehmen operativ tatsächlich was im Gegensatz zum Starock. Und ich habe eine neutrale Person, der sich das alles nochmal genau anschaut und der auch in die Vergangenheit blickt und schaut, gibt es denn irgendwelche Anfechtungsansprüche, gibt es Schadensersatzansprüche gegen Organe, gegen Dritte etc. Das alles geschieht beim Starock nicht. Da bleibt ja der Vorstand, das Management, die Geschäftsführung in der Verantwortung. Die stellen den Plan auf und dann wird nur abgestimmt und ein Richter bestätigt das, ohne dass er groß drüber schaut. Es gibt dann noch so eine Art Beobachter, ein extern, der bestellt wird, aber da hat der Gesetzgeber die Vergütung so eingeschränkt, dass das eigentlich nicht interessant ist für die meisten professionellen Insolvenzverwalter und im Restrukturierungsgewerbe tätigen, weil man da Stundensätze bekommt, da reden wir um 300 €, was für wirklich erfahrene Insolvenzverwalter ja, klingt jetzt dumm, aber ist ein Stundensatz, der nicht angemessen ist, wenn man ehrlich ist. Da muss man wahrscheinlich mindestens Doppelte hinlegen, dass ich einen fähigen Insolvenzverwalter bekomme, der sich das auch antut und dann auch, ja, braucht auch das entsprechende Budget. Und das steht halt hier alles nicht zur Verfügung. Das heißt, im Endeffekt kann das Unternehmen machen, was es will, beziehungsweise der Vorstand, die Geschäftsführung. Und da bietet es eben viel, viel Spielraum bei der Bewertung.
So, jetzt hat hier einer angefangen zu bohren, wenn wir sprechen. Ich versuche das möglichst aus der Aufnahme rauszuhalten durch Nachbearbeitung. Mal gucken, wie sehr mir das glückt. Wir haben ja jetzt bei Endor auch tatsächlich diesen Fall, wo es einen Großaktionär mit 50% gibt, aber jetzt die Unternehmensführung nach allem, was ich vorhin gezeichnet habe, jetzt nicht im Sinne der Aktionäre mehr agiert, sondern einen eigenen Weg eingeschlagen hat. Und das gerade, was du schon so aufgemacht hast, das Thema eigene Interessen damit verfolgt, oder?
Genau. Also in dem speziellen Fall, das werden wir noch öfters sehen, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass hier nicht die Interessen der Eigentümer mit und alle Stakeholder gewahrt werden, sondern dass es hier auch um individuelle Interessen gehen könnte. Es ist jedenfalls so, dass der amtierende Finanzvorstand, der kam erst im November 23 ins Unternehmen, Februar, das hast du ja schon erwähnt, Anfang Februar noch jegliche Insolvenzgefahr von sich gewiesen hatte. Damals hatte man die Laufzeit der Kreditlinien bis 30. Juni verlängert gehabt und ja, man war guter Dinge, dass man auch eine Verlängerung und eine Lösung mit den Banken, mit Tilgungsplan etc., was man sich so eben vorstellen würde in so einer Situation, wo eine Gesellschaft teilweise selbst, teilweise fremdverschuldet eben in diese Verschuldungskrise gekommen ist. Und der Ausblick war aber gut, auch der Ausblick auf das laufende erste Quartal damals war sehr optimistisch und man ist eben davon ausgegangen, dass keine Insolvenzgefahr besteht. Dann Ende März musste auf einmal der Großaktionär und der Vorstandsvorsitzende zurücktreten auf Druck der Banken und es war dann erstes Mal im April die Rede von Staruk. Die Eigentümer wurden dazu nicht gefragt, die hätten es natürlich abgelehnt, also der Herr Erkermeier selbst als Großaktionär und auch alle anderen Aktionäre, die ich kenne, lehnen Staruk ab, weil es eben zum Totalverlust führen würde und haben sogar eigene Konzepte vorgeschlagen und haben auch Investoren präsentiert. Also ich habe auch mit welchen gesprochen und ja, das Ergebnis war so, dass die zwar alle eine nette Antwort vom Unternehmen bekommen haben, aber man würde sich melden, falls Bedarf bestünde. Aber man ist nie in konkrete Verhandlungen mit den Leuten gegangen. Man hatte also anscheinend kein Interesse hier an einer Lösung außerhalb von Staruk. Warum das so ist, das könnten, oder da gibt es Medienberichte zumindest darüber, und Herr Erkermeier hat mir das auch bestätigt, dass dem Management und ihm bis zu 20% Sweet Equity geboten wurden am Unternehmen, am sanierten Unternehmen nach Staruk.
Was ist das?
Sweet Equity ist im Endeffekt ja, eine Eigenkapitalkomponente, muss man verstehen. Das heißt, das Management um Herrn Erkermeier und den anderen Vorständen würde dann 20% des Unternehmenswertes, des Eigenkapitalwertes später erhalten bei einem vielleicht bei einem Verkauf etc. oder bei einem Börsengang, je nachdem, was man macht, würden quasi dem Management dann zusammen 20% des Erlöses zustehen. Und es gab damals eine Bewertung, die eben Endor mit über 1 Milliarde Euro Eigenkapital bewertet hatte in 2028. Das heißt, dann hätte der Vorstand 200 Millionen Euro bekommen. Das ist natürlich naheliegend, wenn sowas auf dem Tisch liegt, dass man dann entsprechend ja vielleicht nicht mehr so unvoreingenommen agiert, sondern eben so ein Konzept vorantreibt, um eben hier auch ja, mit verdienen zu können. Und der weitere Punkt ist, was mich ein bisschen stutzig macht, dass in dem Fall auch ein Finanzberater aktiv ist, der in Zusammenhang mit dem neuen Finanzvorstand steht. Das Unternehmen, der hier quasi einen potenziellen Käufer anscheinend beraten hat, wird geleitet von dem ehemaligen Vorstandskollegen, von dem aktuellen Finanzvorstand von Endor beim anderen Unternehmen. Die waren früher bei der Bluecap AG zusammen im Vorstand. Und der Vorstandskollege vom aktuellen Endor-Finanzvorstand, dem gehört eben dieses Finanzberatungshaus und der ist Geschäftsführer dieses Finanzberatungshaus. Und das hat wohl auch diesen Kandidaten aus den USA, den Fonds, der eben hier das vorgeschlagen hat, dass man Sweet Equity an das Management geben sollte, hat die eben gefunden und präsentiert, Gesellschaft. Das ist natürlich auch ja nicht Good Corporate Governance, weil hier natürlich Abhängigkeiten bestehen, weil der Finanzberater natürlich auch eine Provision bekommen wird bei Erfolg und ja, da wahrscheinlich auch Näheverhältnis besteht, was aus meiner Sicht nicht ganz sauber ist, wenn man so agiert.
Lass uns nochmal über dieses Sweet Capital reden. Also im Vorstand ist ja, wenn ich das Aktiengesetz richtig verstanden habe, und wir reden ja hier über eine Aktiengesellschaft, ja durchaus verpflichtet, im Sinne der Aktionäre zu agieren. Würde denn, wenn er dann so einen Deal macht, nicht auch die Gefahr bestehen, dass er da in eine persönliche Haftung reingerät? Also wenn man sieht, der kriegt da irgendwo noch Geld, dafür wählt er den für die Aktionäre schlechtesten Weg. Also klingt für mich nach Schadensgenerierung.
Ja, ist für mich ein großes Problem. Also wir müssen vielleicht hinzufügen noch, der aktuelle Käufer, der jetzt präsentiert wird, ist Corsair im Starrug-Verfahren. Das ist seit dieser Woche bekannt, im Endeffekt seit letzter Woche, also seit der 2. Maiwoche. Dabei handelt es sich nicht um diesen Fonds, von dem die Unterlagen stammen. Wir wissen also nicht, ob der Vorstand jetzt mit Equity bekommt oder was er bekommt bei erfolgreichem Starrug. Aber wir haben natürlich da ein ganz großes Problem, wenn der Vorstand incentiviert wird von vielleicht neuen potenziellen Eigentümern und die Incentivierung vielleicht deutlich höher ist als das, was eben der aktuelle Vorstandsvertrag bietet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal annehmen würden, der Deal mit dem Finanzinvestor wäre erfolgreich gewesen und ein Vorstand würde 20% Sweet Equity bekommen, unabhängig jetzt von Endor, dann muss natürlich ein Vorstand, der einen normalen Vorstandsvertrag hat, der vielleicht bei einem mittelständischen Unternehmen 300.000, 400.000 Euro brutto Jahreslohn hat plus Boni, da müsste er natürlich, wenn er auf einmal 20% vom EK hält, Jahrzehnte arbeiten. Wahrscheinlich könnte er sowas im normalen Leben mit normaler Arbeit nie verdienen, was er hier mit der Durchführung von einer Transaktion verdienen könnte. Das heißt, das ist natürlich ein großes Riesenproblem, weil das natürlich die Geschäftsführervorstände dazu verleitet, Handlungen zu machen, die nicht im Interesse der Aktionäre und im Interesse des Unternehmens sind, weil sie eben hier ja anderweitig eine Vergütung erhalten, die eben abnormal hoch ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema beim Starrug.
Okay, und aber eine Rechtshaftung ergibt sich da dann nicht zwangsweise?
Es gibt noch keine Urteile dazu, das wird man dann sehen. Also wir werden auf alle Fälle, wir werden das in den nächsten Jahren, wir erwarten mehr Starrug-Fälle. Wir werden das irgendwann auch mal durchklagen, das werden Großaktionäre durchklagen. Auf Basis dessen gibt es aber aktuell noch keine Rechtsprechung. Ich sehe das maximal kritisch, das ist ganz klar, und sehe das vor allem auch im Zusammenhang mit der Risikoberichterstattung des Vorstands für sehr, sehr kritisch. Das heißt, wenn er nicht schon zuvor auf das Risiko hingewiesen hat, dass man hier ein Insolvenzrisiko hat und dass vielleicht Starrug kommen könnte, und das wurde hier in dem Fall Endor gar nicht, also da war das Gegenteil der Fall, im Anfang Februar wurde noch alles rosarot gemalt, dann sind das natürlich Punkte, die zusammengesehen eine Vorstandshaftung begründen könnten, ja. Aber natürlich der Nachweis etc., liegt natürlich dann bei den geschädigten Eigentümern, in dem Fall der Aktionäre. Der ist nicht ganz leicht, das muss man sich anschauen, aber ich denke schon, dass das in Zukunft, werden wir das ein oder andere Verfahren vor Gericht sehen, und da wird dann im Zweifel halt der Bundesgerichtshof mal Recht sprechen müssen, wie weit man hier gehen kann als Geschäftsführer, Vorstand eines Unternehmens und wo die Grenzen sind.
Ja, das sind ja dann Verfahren, die über mehrere Jahre stattfinden. Also wer da Geld verloren hat, selbst wenn er es irgendwann mal zurückkriegen sollte oder teilweise, wird da sehr, sehr lange warten müssen, da was kriegt. Ne? Und das sind ja dann auch wieder problematische Lagen. Aber scheinbar gibt es auch vom Gesetzgeber, und das wäre ja dann so der andere Weg, irgendwie ein sehr lückenhaftes Gesetz, das eben genau solche Fälle gar nicht erst verhindert. Weil das wäre ja so die Grundidee, dass wenn man schon so ein Gesetz macht, das dann auch so strikt, dass niemand übermäßig benachteiligt wird. Also normalerweise würde man sagen, wenn dann Aktionäre irgendwo rausgekickt werden, dann gibt es ja zumindest mal eine Abfindung. Aber auch das ist ja hier gar nicht vorgesehen, sondern die können ja einfach entgeltlos quasi aus dem Unternehmen rausgeworfen werden oder der Inhalt des Unternehmens verkauft werden.
Der Gesetzgeber geht da wieder von einer rosaroten Welt aus, in der sich alle an Normen, Regeln, an moralische, ungeschriebene Gesetze halten. Und er geht davon aus, dass die Unternehmen eben tatsächlich keine andere Alternative mehr hätten als eine Insolvenz. Und in Insolvenz ist es tatsächlich so, dass bei 0,02% oder so die Eigentümer tatsächlich auch noch Geld erhalten, also eine Quote. Ich habe es bisher erst in zwei Fällen erlebt und habe bestimmt schon so 250, 300 Fälle verfolgt in den letzten 20 Jahren, bei denen die Aktionäre eben auch noch im Geld waren, also wirklich noch denen noch eine Insolvenzquote zustand. Das heißt, der Gesetzgeber geht eben davon aus, dass das die Unternehmen wirklich alle auch die Insolvenz droht. Nur haben wir eben das Problem, das sieht man auch hier, glaube ich, ganz gut, dass man in der Vergangenheit alles getan hat, alles unternommen hat, mit Gesellschaftern, mit Aktionären etc. gesprochen hat, mit Investoren, mit potenziellen Übernehmen, um das Unternehmen aus der Insolvenz rauszuhalten. Jetzt ist der Anreiz anscheinend nicht mehr so hoch, alles zu tun, um die Insolvenz zu verhindern, weil man hat ja immer noch den Staruk. Da kann ich dann mal schnell den Eigentümer wechseln, kann dann schnell die Gläubiger auch noch zur Kasse bitten und schon ist das Problem gelöst. Das heißt, es ist relativ einfach und wenn dann natürlich hinzukommt, dass ich einen Vorstand oder eine Geschäftsführung habe, die vielleicht mit dem neuen Eigentümer gemeinsame Sache macht, dann kann ich natürlich so eine Insolvenz natürlich auch künstlich herbeirechnen. Also ich habe ja hier keine Zahlungsunfähigkeit, weil wenn sie zahlungsunfähig sind, die Unternehmen, müssen sie Insolvenzverfahren gehen, da ist kein Staruk mehr zulässig. Das heißt, ich habe hier irgendwo eine Phase davor und dank Staruk muss ich jetzt gar nicht mehr prüfen, was gibt es denn wie Alternativen anscheinend. Ich muss nur nachweisen, dass ich irgendwann zahlungsunfähig bin, die Insolvenz droht und so ein Nachweis ist dann erfolgt auf dem Papier. Also das ist kein harter Nachweis, dass ich meine Rechnungen nicht mehr zahlen kann und dass sich die Mahnungen etc. und die Zwangsvollstreckungsbescheide hier bei mir häufen im Büro. Nein, ich kann das anhand einer einfachen Liquiditätsplanung kann ich im Endeffekt nachweisen, hier droht mir die Insolvenz. Und so eine Liquiditätsplanung ist ja nichts objektiviert, nichts Objektives. Ich kann so eine Liquiditätsplanung, ist maximal objektiviert, also die hat sehr viele subjektive Elemente. Wenn ich eine Liquidität über die nächsten 18 Monate planen muss, ist natürlich immer entscheidend, mit welchem Absatzvolumen plane ich, mit welchen Zahlungszielen plane ich etc. Und da kann ich sehr, sehr viel gestalten als Vorstand. Und das ermöglicht es natürlich auch Unternehmen, die eigentlich noch nicht so weit sind oder vielleicht auch nie in die Insolvenz gehen würden, so hinzurechnen, dass ich eben hier eine Insolvenzgefahr nachweisen kann. Und wenn das dem Richter dann ausreicht, der sich im Zweifel eher nicht intensiv mit solchen Unternehmen beschäftigen kann, weil er ja auch einen sehr, sehr vollen Schreibtisch hat, viel zu tun, die Gerichte bei uns sind überlastet, dann wird er das eben so hinnehmen, wenn dann noch ein Stempel drunter ist von dem einen oder anderen Wirtschaftsprüferberater, der sagt, die Liquiditätsplanung ist in Ordnung, das ist sinnvoll alles etc., dann wird das eben so hingenommen, ohne dass man da wirklich nochmal genauer hinschaut und das nochmal überprüfen kann und überprüfen lässt. Wir sind hier eben in einem Raum, wo sehr, sehr viel gestaltbar ist aus meiner Sicht.
Also du hast ja vorhin schon angedeutet, dass es bei Endor höchstwahrscheinlich wenig Dokumentation über das Ganze geben könnte, auch weil das alles so abrupt geschehen ist, dass dann die Herleitung vielleicht irgendwann zum Problem wird für die Beteiligten. Aber grundsätzlich wäre es ja dann tatsächlich so, dass ein ordentlich arbeitender Vorstand ja ohnehin eine gewisse Dokumentation führt, an der sich was herleiten lässt und es dann diese grundsätzliche Möglichkeit oder diese Rechtsmöglichkeit gebe, mit einem gewissen Vorlauf ein Unternehmen dann da auch so hinzuschieben, dass man das machen kann. Ne? Das ist dann eindeutig die Gesetzeslücke, vor der wir hier stehen.
Genau, das ist eine Lücke. Das haben wir auch in anderen Sachen, also bei der Unternehmensbewertung, bei Spruchverfahren kennt das ja der ein oder andere, also bei Übernahmen, wo dann beim Squeeze-Out die letzten Aktionäre, die verbliebenen Aktionäre hinausgedrängt, enteignet werden. Da kennen wir das ja schon lange. Da wird dann irgendein Wert ermittelt vom Wirtschaftsprüfer, der auf Annahmen beruht, die vielleicht nicht so den tatsächlichen Marktentwicklungen entsprechen und schon wird dann eben der Aktionär vor die Tür gesetzt zu einem deutlich zu niedrigen Preis. Also die Eigentumsrechte in Deutschland werden hier, sage ich mal, sehr mit Füßen getreten und man nimmt das gar nicht ernst und nimmt auch die Folgen für die Wirtschaft und für die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeitsplätze aus meiner Sicht gar nicht ernst und das zeigt sich eben einmal mehr in diesem Gesetz, in dem Staruk.
Und was machen wir jetzt damit? Also im Grunde müsste es ja zumindest mal eine Gesetzesanpassung geben. Oder ist es jetzt tatsächlich wie üblich bei solchen Sachen der Weg, dass alles jahrzehntelang vor Gericht quasi zurechtgefochten werden muss, um es dann wieder in einen Rahmen zu bringen, der uns alle halbwegs stabil hält?
Ja, also es gibt schon erste Initiativen, beziehungsweise es gibt schon auch einflussreichere Personen, als wir das sind von der SDK, die auch schon da versucht haben, bei der Politik Einfluss zu nehmen, aber man darf sich da nicht so viel erwarten. Also man ist in Deutschland als Eigentümer, als Aktionär ist man da eher schlecht gestellt, haben wir ja gesehen bei der Russland-Geschichte mit den ADRs etc. Da gibt es keine wirklich große Lobby. Die meisten Bundestagsabgeordneten, muss man ganz klar sagen, sind völlige völlige Laien, was Wirtschaft, Finanzen angeht. Die haben davon gar keine Ahnung. Wenn sie die 700 Bundestagsabgeordneten fragen, was Staruk ist, was eine Aktie ist, da werden sie erschreckende Antworten bekommen. Und die nehmen diese Themen auch gar nicht ernst. Also da muss man sich ganz klar darüber sein, dass wir nicht erwarten, dass es hier eine Gesetzesänderung zeitnah geben wird. Da muss man eher wahrscheinlich den Klageweg beschreiten und dann wird sich der BGH im Zweifel eben mit solchen Themen rumschlagen müssen und wird da mal Grundsatzentscheidungen treffen müssen, wie man mit solchen Situationen dann umzugehen hat und ob Ansprüche bestehen gegen die Organe, die dann solche Maßnahmen auch durchziehen.
Ja, also mein erster Gedanke war ja gerade, Eigentum ist ja auch ein Menschenrecht in Deutschland.
Das ist so, ja, aber wir kennen das alle, also die Eigentümer in Deutschland werden in keinster Weise geschützt, sei es Immobilienmarkt gegen, was sieht man ja mit den ganzen Geschichten, Mietpreisbremse etc., was da alles unternommen wird. Gleichzeitig bürdet man aber den Eigentümern, erwartet man, dass man Wohnungen baut zu Baukosten von 4.000 Euro je Quadratmeter. Auf der anderen Seite darf man die Miete nicht erhöhen, darf man auch nicht kündigen etc., wenn sich einer nicht ordentlich benimmt in der Wohnung. Und genauso ist es im Aktienmarkt, da haben wir das auch. Hier ist man, glaube ich, bei Blue Chips relativ gut geschützt, wenn es starke Aktionäre gibt und das Unternehmen nicht in der Schieflage ist. Aber wenn es dann Sondersituationen, Übernahmen gibt, Sanierungen etc., dann ist man da als Aktionär steht man da einer sehr, sehr großen Macht entgegen, da man kaum was entgegenhalten kann, weil natürlich die Gegenseite meistens mit teuren Top-Anwälten auftritt, sehr engagiertes unternimmt. Solche Sachen natürlich von langer Hand geplant werden, aus meiner Sicht, sieht man auch hier. Seit Staruk bekannt gegeben worden ist, haben wir ja versucht oder haben jetzt ein Einberufungsverlangen gestellt, eben um dem Vorstand das Vertrauen zu entziehen und ein Aufsichtsratsmitglied abzuwählen, der für Finanzen zuständig war im Aufsichtsrat. Und da haben wir dann eben, stoßen wir dann eben auf die anderen rechtlichen Regelungen, dass man erstmal die Gesellschaft bitten muss, diese außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Den müssen wir 3 Wochen Zeit geben. Man braucht auch immer schöne Originalunterlagen, die ganzen Faxe, Scans etc., die Bankbestätigung werden nicht anerkannt, muss man alles hierher schicken lassen, dauert auch eine Woche, bis man das hat. Das heißt, ich brauche 4 Wochen, bis ich dann zu Gericht rennen kann, wenn der Vorstand die Hauptversammlung nicht einlädt, und dann muss ich die Einladungsfristen einhalten. Dann ist es in unserem Fall Mitte Juli, aber das Staruk-Verfahren, das geht innerhalb von wenigen Wochen. Die planen, dass sie Mitte Juni schon den Plan dem Gericht zur Abstimmung vorlegen. Das heißt, hier bürde man dann den Eigentümer ganz große Pflichten auf und ganz formal ist alles. Auf der anderen Seite geht alles rackzack und man kann dann hunderte Millionen enteignen, obwohl das weder aus gläubiger Sicht noch aus Unternehmenssicht irgendeinen Unterschied macht, ob ich jetzt im Mitte Juli oder Mitte August oder Mitte Juni den Plan bestätige. Auch aus Bankensicht ist das meiner Meinung nach völlig hinrissig, weil wenn ich einen gescheiten M&A-Prozess machen würde im Insolvenzverfahren, würde ich genau denselben Preis bekommen wie außerhalb der Insolvenz. Da bin ich mir relativ sicher, denn eine Insolvenz wird zwar immer so dargestellt, als würde ein Unternehmen sterben und die ganzen Arbeitsplätze würden draufgehen und das Unternehmen würde liquidiert. Die wenigsten Großinsolvenzverfahren von großen Unternehmen, die auch noch börsennotiert sind, enden tatsächlich in solchen Liquidationen. Die meisten Verfahren werden dann so geführt, dass man bereits innerhalb der vorläufigen Insolvenz einen M&A-Prozess anstoßt und den besten Käufer findet und das dann nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, nach 3 Monaten in der Regel, dann an den besten Käufer veräußert. Und hier hat man eben normal den Vorteil, dass man das alles kontrolliert wird von einem unabhängigen Insolvenzverwalter, der sein Handwerk versteht, der auch die entsprechenden Berater an seiner Seite hat, so einen M&A-Prozess aufzusetzen. Und der große Vorteil ist, die Arbeitnehmer werden auch noch 3 Monate von der Arbeitsagentur über das Insolvenzgeld bezahlt. Das heißt, hier kann ich eigentlich ganz entspannt als Gläubiger abwarten. Darum macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, beim Staruk das alles schnell zu machen. Auf der anderen Seite aber bürdet man den Eigentümern riesige Einladungsfristen und formale Themen auf, um eben gar nicht mehr handlungsfähig zu sein. Zumindest in der Frist, wo der Vorstand bekannt gegeben hat, einen Staruk zu planen. Hätte das im Februar offiziell gesagt, wir planen Staruk bis zum 30.06., da hätten wir schon Mitte Februar reagiert, dann wäre der Vorstand heute wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Dadurch, dass er das eben so lange verschwiegen hat, obwohl schon anscheinend Mitte März feststand, dass man Staruk plant, jedenfalls die Unterlagen geben das ganz deutlich wieder. Hätte man das damals schon veröffentlicht, hätte man natürlich als Aktionär deutlich mehr Zeit gehabt, auch nochmal den Vorstand abzuwählen und das zu verhindern. Aber so hat der Vorstand natürlich das, er kann das von hinten anrechnen quasi, also von hinten planen, zurückrechnen. Wann plant er den Gerichtsbeschluss, den Bestätigungsbeschluss für den Restrukturierungsplan im Staruk? Das heißt, dann kann er zurückrechnen, wann darf ich denn das öffentlich machen, damit keiner mehr reagieren kann von meinen Eigentümern.
Ja, aber komm, das geht doch nicht. Also wir haben ja Kapitalmarktregeln, die ja da auch wiederum Haftungsansprüche wieder rausziehen. Ne? Also wenn du eine wichtige Information zum Unternehmen hast und als Vorstand da nicht veröffentlicht, ja, da bist du doch sofort angreifbar.
Wie oft hast du denn das schon gesehen, dass ein Vorstand gehaftet hat in Deutschland? dass er tatsächlich, also ich kenne eigentlich nur wenige Fälle. Ich glaube, Condor gab es mal, dann einmal bei der IKB.
Das meiste endet im Vergleich, ne? Wenn's denn mal vor Gericht geht. Aber es gibt ja an der Stelle, gibt es ja eine BaFin, die dann die Meldepflichten überprüfen müsste, die ja dann das direkt auch mit dem Vorstand dann wieder ausbaldowert oder mit dem Unternehmen, je nachdem, wer da einen Verstoß gemacht hat. Weil das sind ja ganz gravierende Verstöße, die hier gibt. Der andere Ansatz, den ich jetzt gerade aber auch von dir verstanden habe, ist ja eigentlich recht simpel. Einmal könnte man ja sagen, im Staruk, die Fristen müssten einfach länger sein. Man kann aber auch, oder es muss zumindest frühzeitig angekündigt werden, sodass es sich nicht mit den Fristen aus dem Aktiengesetz beißt. Ne? Und der andere Ansatzpunkt wäre natürlich zu sagen, man muss das Aktiengesetz entsprechend anpassen, dass es in solchen Fällen definitiv eine Hauptversammlung vor Abschluss dieses Staruk-Prozesses geben muss. Genau. Ne, also da gibt es ja so rechtlich zwei Ansatzpunkte, die man gehen kann, wo man da auch wieder die Machtverhältnisse richtig stellt oder zumindest in Balance bringt.
Wir sehen das auch so. Bei Leoni haben wir unter anderem damit, im Staruk-Verfahren Leoni haben wir unter anderem das vorgebracht, dass die Hauptversammlung zustimmen müsste. Da wurde es abgelehnt. Es gibt jetzt mittlerweile mehrere Urteile von Gerichten. Da ist es ganz interessant. Bei GmbHs ist die Meinung bisher eher so, dass die Gesellschafter zustimmen müssen der Einleitung eines Staruk-Verfahrens. Interessanterweise sehen die Gerichte das nicht so für Aktiengesellschaften. Da wurde das bisher meines Wissens nach bei allen, ich habe jetzt glaube ich drei Urteile im Kopf, wurde das bei allen abgelehnt. Und ich sehe es genauso. Man müsste im Endeffekt eine Hauptversammlung einberufen mit der normalen Frist. Man müsste den Leuten die Möglichkeit geben, auch den Vorstand dann nochmal rauszuschmeißen mit über ein Ergänzungsverlangen, um eben auch, wenn man Zweifel hat, dass der Vorstand eben hier nicht im Sinne der Aktionäre handelt, dass man hier auch nochmal einen anderen Ansatz fährt. Diese Fristen müssten dann auch, das müsste dann auch in Staruk rein. Das heißt, dass da ganz klar die Eigentümer müssen zustimmen. Wenn das nicht erfolgt, dann kann kein Staruk-Antrag gestellt werden. Dann geht es halt in die Insolvenz. Und dann ist es so. Und dann hat man eben einen guten Prozess. Und ich glaube, die Aktionäre haben da auch ein gutes Gefühl dafür, ob jetzt ein Staruk sinnvoll ist, ob alles verloren ist oder nicht. Und man hätte auf alle Fälle sichergestellt, dass bei Fällen, wo eben Versäumnisse des Vorstands, wo es eventuell Vorstandshaftung geben könnte etc., dass da dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aktionäre nicht zustimmen und dann eben das Insolvenzverfahren bevorzugen. Und ich bin ganz klar dafür, dass das eingeführt wird, wobei ich meiner Meinung nach das Staruk an sich in Frage stelle. Ich glaube, wir brauchen es nicht. Ich glaube, es verbessert unsere Volkswirtschaft nicht. Es bringt uns keinen Vorteil, was die Arbeitsplätze angeht. Das Gegenteil ist der Fall. Es bringt uns keinen Vorteil, was den Schutz von Gläubigerinteressen angeht. Daher bin ich eher der Meinung, man sollte das eher wieder abschaffen, anstatt dass man hier, wie es so üblich, immer rumdoktert und Gesetzen und versucht, das noch besser zu machen. Das hat eigentlich aus meiner Sicht in den wenigsten Fällen auch bei anderen Themen, bei der Steuergesetzgebung etc., hat es nichts gebracht. Ich glaube, da ist besser. Man verschlankt dann das, schafft es ab und greift eben auf Bewährtes zurück. Und ich glaube nicht, dass es unserer Volkswirtschaft irgendwo einen Euro Vorteil bringt, so ein Gesetz wie die Staruk zu haben.
Genau dafür ist ja der Fall Endor auch, glaube ich, jetzt ein Musterbeispiel. Also wenn, ich glaube, es gibt nicht so viele Hersteller von hochwertigen Gaming-Eingabegeräten in Deutschland. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Genau. Ich glaube auch, das ist der einzige. Und abseits der, vielleicht der Fragezeichen bei der Unternehmensführung, zu sagen, das verkaufen wir jetzt einfach an Corsair, ein Großunternehmen mit US-Sitz. Ja, was machen die? Die machen das Marketing in den USA, die machen die Produktion in China. Da wird in Deutschland nahezu nichts übrig bleiben. Ja, vielleicht noch eine kleine Entwicklungsstätte, wenn wir Glück haben. Also man vernichtet ja hier auch, wir haben ja große Diskussionen über Know-how und Sonstiges. Das wird hier schlichtweg außer Landes gebracht.
Genau, sehe ich auch so. Das ist aus meiner Sicht eine große Bedrohung für den erfolgreichen deutschen Mittelstand, die jetzt nicht über große Rechtsabteilungen etc. verfügen. Denen droht Ähnliches, sobald sie eben in diese Situation kommen, wie es bei Endor ist. Sicherlich auch mit Managementfehlern. Da muss sich der Herr Jackermeier, glaube ich, auch an die Nase fassen, weil man eben zu spät geplant hat, wie es weitergeht mit der Refinanzierung der Bankverbindlichkeiten. Da hätte man bereits 2023 eine Lösung finden müssen, im Zweifel eine Kapitalerhöhung halt machen. Und das ist tatsächlich so, wenn man eben hier durch exogene Faktoren, wie es bei Ender war, dann in Probleme gerät, wegen der Lieferkettenprobleme, wegen der Chip-Problematik, die bei Ender eine große Rolle gespielt hat, weil man einfach nach Corona keine Chips mehr bekommen hat, die ja bei allen Mangelware waren auf einmal. Dann hat man einfach viel zu viel von diesen Chips gekauft, damit man zumindest dann seine Produktionsziele erfüllen konnte, mit der Folge, dass man dann am Ende Lieferverträge hatte für Volumen, die man gar nicht benötigte, was einen Millionenbetrag gekostet hat. Wenn es dann mal anderen Mittelständlern so geht und dann auf einmal ja, die Banken nicht mehr so mitmachen oder halt der Vorstand, Geschäftsführer andere Pläne hat, dann kann es schnell auch anderen Unternehmen passieren, dass sie halt in so einen Starock rutschen und dass dann auf einmal der Eigentümer neuer ist und der dann auch, ich sehe es genauso, kein Interesse mehr hat, hier alle Funktionsbereiche im Land zu halten. Also bei Corsair wird sicherlich kein Marketingkanal nochmal bei in Landshut lassen. Die werden wahrscheinlich auch die ganzen Funktionen wie Logistik, Steuerung etc., Marketing, Finanzen, warum sollten die das hier behalten? Also ich würde das an deren Stelle sogar so sagen, dass ich das mittelfristig alles in die bestehende Struktur integriere und im Endeffekt nur die Marke Fanatec von Endor mit übernehme und den Rest eben in bestehende Strukturen eingliedere, weil es deutlich effizienter ist und deutlich an Kosten spart. Und da brauche ich keine 150 Mitarbeiter in Deutschland. Vielleicht brauche ich gar keinen, aber ich würde es auf alle Fälle reduzieren auf die geringen Bereiche. Und das ist sicherlich kein Standortvorteil.
Mit diesen huldvollen Worten, hättest du noch was dir wichtig ist an dem Punkt?
Ja, ich glaube, die Banken sollten da auch aufpassen, weil wir haben jetzt viel über die Eigentümer gesprochen. Das, glaube ich, ist noch ein Punkt, den wir erwähnen sollten. Auch die Banken. Auf die kommt ja auf einmal eine große Pflicht sowieso. Bisher war es eben so, wenn ein Unternehmen insolvent war, war es insolvent, da war ein Insolvenzverwalter da, dann habe ich meinen Grund, meistens die Zahlungsunfähigkeit, dass einfach kein Geld mehr auf dem Konto ist, dass ich die Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dann war das halt so. Jetzt kommen auf einmal Unternehmen zu den Banken und sagen, du, ich werde drohend zahlungsunfähig, legen dann irgendeinen Liquiditätsplan vor. Für Bank ist das natürlich erstmal um Gottes Willen, mein Engagement steht im Risiko. Aber auch die Banken sollten da genau hinschauen, stimmt denn das alles so, was mir präsentiert wird? Ist das nachvollziehbar oder wird das vielleicht nur genutzt, um auch die Banken quasi zu einem Haircut zu überreden, weil auch die Banken im Fall Ender werden die wahrscheinlich auch verzichten müssen, gehe ich mal davon aus. Denen drohen natürlich auch Verluste. Das heißt, die haben auf einmal eine Tätigkeit, die sie vorher so nicht hatten. Früher war es natürlich immer so, sie haben das Monitoring, sie kriegen monatlich eine BWA vom Unternehmen, verfolgen dann, ob die Covenants, also Kreditbedingungen eingehalten wurden. Wenn nicht, wurde dann vielleicht mal mit dem Unternehmen gesprochen oder auch die Kredite fällig gestellt. Jetzt haben sie aber tatsächlich, jetzt stehen sie vor dieser Entscheidung, ist es von heute auf morgen, wenn sich was ändert wie bei Endor, ist es so, dass die Zahlungsunfähigkeit droht und dann müssen die das auch bewerten können. Wenn sie das nicht gescheit machen, dann drohen ihnen da auch höhere Abschreibungen als in der Vergangenheit, weil natürlich jetzt auf einmal Unternehmen auch kommen, bei denen man dann auf einmal verzichten soll auf einen Rückzahlungsanspruch, bei denen man hätte in der Vergangenheit gar nicht verzichten müssen, weil es eben eine alternative Lösung gegeben hätte. Und da, glaube ich, sind auch die Banken in Pflicht, sich hier Know-how aufzubauen und nicht jeden Blödsinn mitzumachen, weil sonst entstehen denen auch auf einmal mal Abschreibungen, Haircuts, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem für Aktionäre, sondern auch für Darlehensgeber, für Banken, für Anleihegläubiger. Auch die haben jetzt ganz neue Aufgaben, die sie wahrnehmen müssen, weil sonst drohen ihnen hier auch zusätzliche Verluste, die sie eben in der Vergangenheit so nicht hätten schlucken müssen.
So, jetzt hat der Kindergarten hier losgesungen, über mir hämmert's, neben mir die Beine. Heute tanzt wirklich der Bär, das hatte ich auch noch nicht. Daniel Bauer, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marco.
Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles weitere. Euch eine schöne Zeit und bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.